ARD. Es sind die frühen Morgenstunden des 10. Februar 2008. Die Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Thermometer zeigt ein paar Grad über Null. Am Antonplatz im Berlin-Weißensee sind auch um diese Zeit noch Menschen unterwegs. Partyheimkehrer, die irgendwo in der Stadt gefeiert haben und jetzt auf dem Weg nach Hause sind. Unter ihnen auch eine junge Studentin. Sie ahnt nicht, dass sie nur noch wenige Stunden leben wird.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Redaktionskollegin aus unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Meidl.
Genau, dem Mann, der viele Kriminalfälle unseres Podcasts ja von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier gemeinsam? Wir erzählen wahre Geschichten, also wahre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg. Und die können Sie alle selbst noch einmal nachhören in der ARD-Audiothek.
Heute geht es um den zunächst rätselhaften Tod einer jungen Studentin. Ein gutes Vierteljahr zuvor war sie aus Polen nach Berlin gekommen, um hier weiter Chemie zu studieren, und zwar an der Humboldt-Universität. Eine junge Frau voller Hoffnungen und Träume, ihr Name Carina.
Das ist ein Verbrechen aus dem Winter 2008, das ist jetzt 16 Jahre her, also eine lange Zeit. Auch damals gab es eine Fußball-Europameisterschaft und die Austragungsorte, die lagen in Österreich und in der Schweiz.
Und was passierte noch damals? Die Bankenkrise verunsicherte die Weltwirtschaft. Barack Obama wurde zum ersten Mal Präsident der Vereinigten Staaten und Sebastian Vettel gewann sein erstes Formel-1-Rennen.
2008 ist aber eben auch das Jahr, in dem hier in Berlin dieses besonders grausame Verbrechen verübt worden ist, über das wir heute reden werden. Und bei dessen Aufklärung ein Schlüsselbund eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat.
Ein spannender, ein sehr berührender Fall. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und schön, dass Sie uns heute zuhören.
Schauplatz des Verbrechens. Heute bei Im Visier ist ein Haus in der Pistoriusstraße, die liegt in Berlin-Weißensee, ganz in der Nähe des Mühlbachplatzes. Und das erste Anzeichen, dass hier an diesem Sonntag im Februar etwas nicht stimmen kann, dass womöglich etwas Furchtbares geschehen ist, ist ein starker Brandgeruch.
Ja, dazu muss man sagen, damals 2008 gibt es im Kiez um den Mühlbachplatz noch einige Häuser, die einen Kachelofen haben. Dass es also im Winter hin und wieder nach Rauch riecht, ist nicht ungewöhnlich. Aber als der Brandgeruch immer heftiger, immer beißender wird, da beginnen die Mieter in der Pistoriusstraße doch unruhig zu werden. Eine Nachbarin hat das damals in unserer Fahndungssendung Täter, Opfer, Polizei so beschrieben.
Im Laufe des Nachmittags, also gegen späten Nachmittag, wurde es immer stärker. Und da sind wir praktisch im Haus, haben wir abgesucht. Wir haben nicht gleich bemerkt, dass es von da kam. Haben wir praktisch das Haus abgesucht und dann auch die Türen sozusagen beschnüffelt und haben dann aus dieser Wohnung verstärkten Geruch bemerkt.
Die Anwohner, die alarmieren jetzt natürlich die Feuerwehr. Mittlerweile ist es früher Abend. Und kurz nachdem die Brandbekämpfer dort eingetroffen sind, wurde dann auch die Kriminalpolizei dazu gerufen.
Ja, denn schnell ist klar, das hier ist kein gewöhnlicher Wohnungsbrand. Das hier ist ein Fall für die Mordkommission.
Die Feuerwehr musste die Tür gewaltsam öffnen beim Vordringen und bei den Löscharbeiten wurde dann im Wohnzimmer eine tote junge Frau gefunden.
Das war gerade Jörg Dessin, damals der Chef aller Mordkommissionen in Berlin. Und mit dabei und direkt am Tatort war auch Mario Koss von der 4. Mordkommission, die diesen Fall nun übernimmt. Mario Koss ist inzwischen 59 Jahre alt, ein sehr erfahrener Mordermittler und damals der Tatort-Sachbearbeiter. Er wird heute im Podcast immer wieder zu Wort kommen und uns von diesem Fall erzählen.
Lass uns noch mal ganz kurz auf den Tatort-Sachbearbeiter schauen. Das ist nämlich eine ganz wichtige Person. Das ist der Dirigent sozusagen, der Koordinator vor Ort. Der sorgt dafür, dass alle wichtigen Experten der Kriminaltechnik dort auch eingesetzt werden, Spuren suchen und möglichst dann auch Spuren finden können. Und dieser Tatort-Sachbearbeiter wertet dann alle Erkenntnisse aus und bereitet sie vor allen Dingen auch auf.
Als Mario Koss damals mit seinen Kollegen in die Brandwohnung kommt, bietet sich den Ermittlern ein erschreckendes Bild. Die ganze Wohnung ist fettig verrußt, der Teppich angebrannt und, das kann man trotz der Brandschäden erkennen, der Teppich ist voller Blut. In der Küche liegt eine nahezu nackte Frauenleiche auf einer Plastikfolie. Das einzige Kleidungsstück an ihrem Körper ist der Rest eines verschmorten T-Shirts.
Was den Ermittlern auch auffällt, das sind diese vielen Spritz- und Schleuderspuren des Blutes. Sie reichen bis zur Decke hoch, sind auch am Schrank und an den Heizkörpern zu finden. Und in der Mitte des Zimmers ist ein Loch von 1 Meter Durchmesser, das wahrscheinlich durch den Brand entstanden ist.
Außerdem entdecken die Ermittler einen Hammer, wie ihn Zimmerleute gebrauchen. Ein Hammer, auf dem noch Blutreste zu sehen sind. Mario Koss erinnert sich daran, was ihm durch den Kopf ging, als er die Wohnung damals zum ersten Mal betrat.
Es war so, dass ich schon das Gefühl hatte, dass hier was ganz Brutales passiert sein muss. Nämlich, dass offensichtlich eine junge Frau getötet worden ist, zumindest durch massive Schläge gegen den Kopf, weil die Frau am Hinterkopf große Defekte aufwies. Und der Täter dann versucht hat, auch sein Opfer anzubrennen, in Brand zu setzen, damit er die Spuren, die er an dem Opfer hinterlassen hat, zu vernichten.
Doch nicht nur das Feuer, sondern auch die Löscharbeiten verändern natürlich die Spurenlage an so einem Tatort. Denn was lässt sich noch nachweisen, nachdem ein Löschteam sich den Weg an die Brandstelle freigeräumt hat und die Glut dann mit Wasser oder Schaum gelöscht hat?
Genau, das ist ja die Hoffnung der Täter, dass da nicht mehr viel übrig bleibt am Ende. Aber nur selten geht diese Rechnung auf, auch weil Feuerwehr und Polizei immer wieder gut zusammenarbeiten. So wie in diesem Fall noch einmal Mario Koss.
Also die Feuerwehr hat aus meiner Sicht völlig richtig gehandelt. Deren Aufgabe ist es, Brand zu bekämpfen in erster Linie. Sie haben die Glutnester bekämpft und haben verhindert, dass es zu einem offenen Brand kam. Und das Wichtigste für uns war, dass sie, bevor sie mit ihren Maßnahmen begannen, fotodokumentiert haben. Sie haben also den Zustand, wie sie ihn aufgefunden haben, fotografiert. Man konnte dort die Leiche sehen, wie sie sich befunden hat dort. Man konnte sehen, was auf und neben der Leiche lag. Man konnte das Tatwerkzeug sehen und die Schraubendreher sehen. Und erst danach wurden die Änderungen vorgenommen. Wurde dann die Leiche auf eine Plastikfolie gelegt und mit den unmittelbar an ihr gefundenen Sachen in die Küche verbracht, sodass für uns so gut wie gar keine Beweise verloren gegangen sind.
Zum Glück muss man sagen, die erste Frage bei solchen Ermittlungen ist natürlich immer, wer ist die Leiche, wer ist die Tote, wer ist das Opfer? Die Antwort gab es damals recht schnell. Es war die Mieterin der kleinen Einzimmerwohnung, in der es gebrannt hatte, Carina, 20 Jahre alt, Studentin.
Eine der nächsten Fragen heißt dann, wann ist Carina eigentlich erschlagen worden? Offenbar lange bevor die Nachbarn am Nachmittag diesen seltsamen Brandgeruch bemerkt haben. Denn jetzt erinnern sich einige im Haus daran, dass es beunruhigende Geräusche gab. Und zwar am Morgen des Tages. Die Wohnung, die offenbar zum Tatort wurde, liegt in der Pistoriusstraße in Berlin-Weißensee. Ganz in der Nähe vom Mürbachplatz und auch vom Antonplatz. Uwe, da kennst du dich ja bestens aus. Was ist das für eine Gegend?
Ja, ich wohne nicht allzu weit weg entfernt vom Tatort. Und mich hat der Fall damals sehr beschäftigt. Wie alle im Kiez, immer wieder ist darüber auch gesprochen worden, diskutiert worden. Ein ganz normaler Kiez mit einer guten sozialen Mischung. Wenig Schickimicki. Den Antonplatz kennen vielleicht einige. Gewissermaßen das Eingangstor nach Weißensee. Viele Straßenbahnlinien fahren dort vorbei. Es gibt ein Kino, ein sehr traditionsreiches Kino, das Kino Toni. Es gibt kleine Restaurants und Bistros und manche haben bis in die frühen Morgenstunden geöffnet. Und eines davon wird in diesem Fall noch eine wichtige Rolle spielen.
Carina hat sich in Weißensee bis zu ihrem Tode offenbar wohlgefühlt. Sie hat nicht weit vom Antonplatz entfernt eine kleine, günstige Wohnung gefunden und war gerade dabei, sich einzurichten. Denn sie war ein gutes Vierteljahr zuvor, im November 2007, aus Polen nach Berlin gekommen, um hier zu studieren.
Ja, sie kam aus einer Kleinstadt im Süden von Polen, aus Tschechien, so heißt die Stadt. Ihr Vater ist Arzt, ein Unfallchirurg und die Mutter Chefin einer Medizintechnikfirma. Carina hatte noch einen kleinen Bruder, 2 Jahre jünger als sie. Und sie hat dann nach dem Abitur erstmal in Breslau Chemie studiert, 2 Semester. Und dann ging es nach Deutschland, nach Berlin.
Und zwar mit dem Ziel Humboldt-Uni. Hier will sie weiter Chemie studieren. Vorher macht sie noch einen Sprachkurs, um ihre Deutschkenntnisse aufzubessern und um hier einfach richtig Fuß zu fassen. Carina galt als sehr aufgeschlossen. Sie war fröhlich, freundlich, lustig, so wird sie beschrieben. Manche würden vielleicht sagen, ein Sonnenschein. Andererseits ist Carina auch ein bisschen schusselig und vergesslich. Das sagt zumindest die Mutter über sie.
Ja, ansonsten ist sie nicht anders als viele andere junge Frauen mit Anfang 20. Sie geht gern aus, sie trinkt aber nur wenig Alkohol, höchstens mal ein Bier. Und sie liebt Harry Potter Bücher. Und klar, sie schläft gern aus, auch mal gern bis Mittag.
Das klingt nach einer sehr lebenslustigen Person, der es auch nicht schwerfällt, in so einer großen fremden Stadt neue Kontakte zu knüpfen. War sie so dann auch auf ihren Mörder gestoßen? Oder war der Täter jemand, der sie schon länger kannte?
Die Ermittler befragen zunächst die Nachbarn in der Pistoriusstraße in Weißensee. Sie wollen herausfinden, ob Carina zum Beispiel Besuch hatte oder etwas anderes aufgefallen ist. Da berichten einige, dass an diesem Sonntagmorgen, lange bevor der Qualm aus der Wohnung kam, etwas ungewöhnlich war.
Wir wissen aus Zeugenaussagen der Nachbarn, dass ab 7 Uhr vielleicht oder nach 7 Uhr es Lärm aus der Wohnung der Carina gab. Erst so eine Art Getrampel, als wenn da eine einzelne Person langlaufen würde. Dann aber auch ein Weinen, ganz lautes Weinen, ein lautes Schreien der Nachbarin. Die eine Zeugin und die eine Nachbarin sagte, das klang so, als wenn sie eine ganz böse Nachricht bekommen hätte und dann laut aufgeschrien hätte, hysterisch aufgeschrien. Und anschließend wurden Hammergeräusche gehört, als wenn jemand nicht gegen die Wand schlägt, sondern irgendwie gegen Holz. Und das wurde durch den einen Mieter so gedeutet, als wenn sie ihren IKEA-Tisch aufbauen wollte. Denn dieser Nachbar hatte im Hausmüll die Verpackung des IKEA-Tisches festgestellt. Und dann gab es plötzlich keine Geräusche mehr. Und die Nachbarn haben sich auch nichts weiter gedacht, haben sich aber auch nicht an die Polizei gewandt zu dieser Zeit.
Das ist schon merkwürdig. Also Nachbarn, die am Sonntagmorgen um 7 ihren IKEA-Tisch aufbauen, also klar, sowas gibt es natürlich, aber ist ja eher die Ausnahme. Jedenfalls halten wir fest, in dem Moment hat es einfach niemand für notwendig gehalten, die Polizei zu informieren, trotz dieses Lärms, trotz des Schreins und Weinens.
Ja, oder wenigstens mal zu klingeln und nachzufragen, ob alles okay ist. Ist im Nachhinein immer einfach, den Nachbarn die Vorwürfe zu machen. Aber auch die Polizei hat sich damals gefragt, warum hat uns keiner alarmiert? Mal Kost hat uns dazu Folgendes erzählt.
Im Nachhinein, nach Durchsicht der Akten, habe ich festgestellt, dass es zumindest auch Fehldeutungen der Geräusche gegeben haben dürfte. Andererseits sagte der eine Mieter, das klang so, als wenn sie verprügelt werden würde. Und der kennt das aus dem Haus, früher war das auch so, da lebte eine Familie da. Da hat der Mann die Frau regelmäßig verprügelt, sodass wir die Polizei gerufen haben. In dem Falle wurde die Polizei nicht gerufen.
Ja, es war offenbar so eine Art Gewöhnungseffekt in dem Haus, obwohl es ja eine neue Mieterin gab, eine junge Studentin. Das zeigt die Tragik dieses Falls. Vielleicht hätte Carina doch noch gerettet werden können.
Aber was ist genau mit Carina in diesen Stunden zwischen dem frühen Morgen und dem Nachmittag geschehen? Vielleicht lassen sich ja in ihren Handynachrichten Antworten finden. Die Auswertung läuft.
Doch zunächst noch mal zurück zur Wohnung von Carina, zum Tatort. Was erzählt er über den Mord und über den Mörder? Zum Tatort gehört natürlich auch die Leiche von Carina. Die wird noch in derselben Nacht obduziert und dabei wird deutlich, wie unfassbar brutal der Täter vorging.
Carina wurde lange gewürgt. Außerdem gibt es ein faustgroßes Loch im Hinterkopf. Offenbar wurde ihr mehrmals mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Und schließlich ist ihr Körper an vielen Stellen einfach sehr schwer verbrannt, sogar verkohlt. Ihr rechter Arm fehlte komplett.
Nach Aussagen der Rechtsmediziner hätte jede einzelne dieser Taten, dieser Gewalttaten ausgereicht, das Würgen, die Schläge auf den Kopf, die Verbrennungen, um Carina zu töten. In solchen Fällen spricht man von Übertöten. Es wurde also deutlich mehr Gewalt eingesetzt, als nötig war, um einen Menschen umzubringen.
Wobei das Verbrennen der Leiche vermutlich eher Spuren vernichten sollte. Der Täter hatte Carina mit Bettzeug zugedeckt, dann mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Diesen Ablauf konnten spezielle Brandermittler aus der Situation am Tatort herauslesen.
Und sie haben dabei auch tierische Spezialisten eingesetzt, wie wir damals in unserem Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei gezeigt haben.
Ermittler der 4. Mordkommission suchen den Täter. Bei der gezielten Spurensuche helfen ihnen die Brandmittelspürhunde. Schäferhündin Easy ist die erste, die ihre sensible Nase in die Überreste der ausgebrannten Räume steckt. Egal, womit Brandstifter zündeln, Easy ist Expertin für alles. Unsere Kamera soll sie nicht stören.
Es gibt diverse brennbare Flüssigkeiten, die erfahrungsgemäß als Brandbeschleuniger Verwendung finden. Dementsprechend also alle Sachen, die auf Alkoholbasis oder Erdölbasis beruhen und erfahrungsgemäß bei Brandstiftungen zum Einsatz kommen. Also grundsätzlich Benzin, Diesel, sicherlich auch Spiritus und ähnliche Sachen. Darauf sind die Hunde konditioniert.
Easys Nase hat schon nach wenigen Minuten Spuren eines Brandbeschleunigers entdeckt. Um Irrtümer auszuschließen, muss jetzt noch ihr Teamkollege Thor nachschnüffeln. Mit gleichem Ergebnis.
Klar können die Hunde nicht anzeigen, welcher Brandbeschleuniger eingesetzt wurde. Das wird dann im Labor bestimmt. Das Ergebnis, es war Aceton, also ein Lösungsmittel, das in Nagellackentfernern enthalten ist. Damit wurde Carinas Körper übergossen und dann angezündet. Und offenbar war es dem Täter völlig egal, dass er damit auch die anderen Bewohner des Hauses in Lebensgefahr brachte.
Der Unbekannte ist also jemand, der nicht nur brutal mordet, sondern den auch das Leben anderer wenig kümmert. Also ein wirklich gefährlicher Täter. Die Polizei entscheidet sich deshalb, mit dem Fall schnell an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dafür gibt sie ein Foto von der Studentin raus, von Carina heraus, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Auf dem Foto lächelt Carina. Ich beschreibe das mal. Sie trägt einen Pony. Die langen blonden Haare hat sie auf der linken Seite hinters Ohr gelegt und den Kopf etwas zur Seite geneigt. Ihre blauen Augen sind mit Kajal geschminkt. Sie trägt ein bunt gestreiftes Shirt und darüber eine hellblaue Strickjacke. Mehr als 100 Plakate mit ihrem Foto werden in ihrem Kiez ausgehängt mit der großen Überschrift Mord in Weißensee.
Die Polizei fragt damals, wer hat Carina in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar gesehen? Hat jemand auffällige Personen in der Pistoriostraße beobachtet? Kennt jemand Kontaktpersonen zum Opfer? Entscheidende Hinweise bekommt die Polizei allerdings bei der Öffentlichkeitsfahndung nicht. Vielleicht, weil Carina ja erst wenige Monate in diesem Kiez gelebt hat.
Doch die Mordkommission lässt nicht locker. Erneut werden die Nachbarn befragt. Ist vielleicht jemand im Haus aufgefallen, der mal zu Carina wollte? Ist sie sonst mit anderen Menschen gesehen worden? Und tatsächlich, jetzt erinnert sich ein Nachbar, dass da ein paar Mal ein Mann bei der Studentin war. Ein Mann, der ihr bei irgendwelchen Sachen geholfen hat.
Wer dieser Mann ist, lässt sich dann aber schnell klären. Es ist ein Freund ihrer Eltern, der Carina auch diese Wohnung in Weißensee besorgt hat und sie bei vielen Dingen dann in Berlin auch unterstützt hat. Zum Beispiel beim Möbelaufbauen. Mit ihrem Tod hat er aber nichts zu tun.
Aber wer dann? Die Leute, mit denen Carina in Berlin vermutlich am meisten Kontakt hatte, das sind ihre Mitschüler aus dem Deutschkurs und die werden jetzt natürlich alle befragt.
Und jetzt nach dieser Befragung können die Ermittler zumindest rekonstruieren, wie dieses Wochenende, an dem Carina getötet worden ist, begonnen haben muss. Am Sonnabend, am 9. Februar, am Tag vor ihrem Tod, ist Carina bei einer Mitschülerin aus dem Sprachkurs zu Besuch. Die beiden sind ein paar Wochen schon befreundet. Am Abend sitzen sie bei einem Bier zusammen, und zwar in der Wohnung der Mitschülerin in Neukölln. Carina erzählt da von ihren Zukunftsplänen, dem Chemiestudium und auch von ihrem Freund, der gerade in England ist und den sie vor ein paar Wochen dort besucht hat.
Ja, mittlerweile ist es Mitternacht. Irgendwann so zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr verabschiedet sich Carina und verspricht ihrer Freundin, sich noch einmal zu melden, wenn sie zu Hause angekommen ist. Doch diesen Anruf wird es nicht mehr geben.
Als Carina die Wohnung in der Nähe vom Hermannplatz verlässt, da wirkt sie, so beschreibt es die Freundin dann später, noch ganz frisch und sogar ein bisschen unternehmungslustig. Sie will auf dem direkten Weg aber nach Hause und schreibt auch ihrem Freund in England eine SMS, dass sie nun auf dem Heimweg ist. Für alle, die sie jetzt nicht so gut in Berlin auskennen, vom Hermannplatz in Neukölln bis zu ihrer Wohnung in Weißensee ist es eine knappe Stunde mit den Öffentlichen einmal quer durch die Stadt.
Die Ermittler schauen sich den Fahrplan der BVG ganz genau an und finden heraus, dass Carina so zwischen 2.22 Uhr und 2.53 Uhr am Antonplatz in Weißensee angekommen sein dürfte. Doch hier verliert sich dann ihre Spur. Was ist nach der Ankunft in Weißensee passiert?
Es gibt jemanden, der den Beamten jetzt weiterhelfen kann. Wir haben ja bereits den Freund von Carina erwähnt, einen jungen Mann, der ebenfalls aus Polen stammt. Sein Name ist Bartosz.
Die beiden sind erst seit kurzem zusammen, aber sie kennen sich noch aus der Schulzeit und waren früher schon mal ein Paar. Bartosz lebt zu dieser Zeit in England, genauer gesagt in Bristol, und jobbt dort als Pizzabäcker und Lieferant. Er möchte mal Fernfahrer werden und will in England Geld verdienen für den Führerschein, der sehr teuer ist. Die beiden telefonieren sehr häufig, mindestens 4 bis 5 Mal am Tag.
Und dieser Bartosz hatte in der Tatnacht noch mehrmals Kontakt zu Carina. Denn wie sich jetzt herausstellt, hat ihm seine Freundin nicht nur eine nette SMS gesendet, als sie in Neukölln losfuhr. Nein, es gibt auch eine SMS aus Weißensee. Und das zu einem Zeitpunkt, als sie eigentlich schon zu Hause sein wollte. Und diese SMS klang dann gar nicht mehr fröhlich.
Es gab um 5.38 Uhr eine SMS von ihr an ihren Freund Bartosz. Und das möchte ich gerne mal vorlesen, was sie da geschrieben hat. Sie schrieb: Liebes, ich habe ein Problem, weil mich ein Typ versucht, betrunken zu machen, damit ich mit ihm schlafe. Ich fange gleich an zu weinen.
Carina erwähnt also einen Mann, den sie irgendwo auf dem Heimweg nach Weißensee getroffen haben muss. Offenbar ein völlig Unbekannter, eine zufällige Begegnung. Aber jetzt wird dieser Mann zudringlich.
Und Bartosz, der Freund in England, der versucht nun, Carina anzurufen. Nach einigen Versuchen gelingt ihm das tatsächlich auch so kurz vor 6 Uhr morgens. Er erinnert sich noch, dass Carina aufgelöst gewirkt hat und geweint hätte. Im Hintergrund hört er Kneipengeräusche und seine Freundin wirkt stark angetrunken. Carina erzählt ihm, dass dieser Typ, der sie die ganze Zeit angebaggert hat, gerade vor dem Lokal steht und immer aufdringlicher wird.
Bartosz möchte seiner Freundin jetzt natürlich helfen und sagt Carina, dass er mit dem Typen sprechen möchte, um ihm zu sagen, dass er sie gefälligst in Ruhe lassen soll. Doch daraus wird nichts, denn dieser Mann spricht weder Englisch noch Polnisch und Bartosz kann kein Deutsch. Deshalb versucht er zunächst, seine Freundin zu beruhigen. Carina bleibt am Telefon, verlässt das Lokal und macht sich auf den Weg nach Hause. Sie wirkt müde und benommen, so beschreibt das Bartosz, und setzt sich draußen erstmal auf eine Bank.
Bartosz macht sich Sorgen aber und rät ihr, sich doch ein Taxi zu nehmen und nach Hause zu fahren. Der Weg zur Wohnung in der Pistoriusstraße ist nicht weit, knappe 500 Meter, aber sicher ist sicher. Carina verspricht ihm das auch und will sich dann gleich noch einmal melden, wenn sie im Auto, also im Taxi, sitzt. Dann ist das Gespräch aber zu Ende.
Ja, und dieses Telefonat ist der letzte Kontakt, den es zwischen den beiden gab. Bartosz versucht sie danach noch einige Male zu erreichen, doch vergeblich. Carina geht nicht mehr ans Telefon.
Bartosz ist nicht der Einzige, der mitbekommen hat, dass Carina in dieser Nacht an diesem Sonntagmorgen von einem Mann bedrängt wurde. Es gibt Augenzeugen. Und diese Augenzeugen haben diesen aufdringlichen Mann schon häufiger gesehen.
Das Lokal, von dem aus Carina mit ihrem Freund in England telefoniert hat, ist ein kleines Bistro am Antonplatz in Weißensee. Wie gesagt, nur 500 Meter von Carinas Wohnung entfernt. Die Ermittler befragen jetzt die Angestellten, die in der Tatnacht dort Schicht hatten. Und tatsächlich, einer kann sich an die blonde junge Frau erinnern. Und auch an den Mann, mit dem sie dort war. Denn beide wirken zunächst recht vertraut miteinander. Noch einmal Mordermittler Mario Koss.
Zeitweise saß sie auf seinem Schoß, sie hätten sich intensiv geküsst und Händchen gehalten. Er hatte den Eindruck, dass sie wirkten wie so ein Paar. Aber er hatte auch den Eindruck, als wenn er das Mädel betrunken machen wollte. Die beiden haben also mehrere Desperados, Bierflaschen, geleert. Und er hatte das Gefühl, das Mädchen sollte betrunken gemacht werden, damit er sie ins Bett bekommt.
Das klingt jetzt erstmal nach einem Widerspruch. Einerseits soll Carina von diesem Mann bedrängt worden sein und andererseits scheint er ihr nicht ganz unsympathisch gewesen zu sein.
Naja, so ein bisschen flirten, so ein bisschen rumknutschen, das soll laut den Mitschülern aus dem Sprachkurs nicht ungewöhnlich für Carina gewesen sein. Aber alles recht oberflächlich, nichts Ernstes. Wollte der Mann in Weißensee jetzt mehr von ihr und wollte er dann ihr Nein nicht akzeptieren?
So ähnlich schildern das die Angestellten in dem Lokal. Carina fällt auf an dem Abend, sie lacht viel, sie gehört nicht zu dieser typischen Gästemischung, die sonst um diese Uhrzeit dort anzutreffen ist. Da geht's eher rauer zu, ein überwiegend männliches Publikum, auch Alkoholiker und Obdachlose sind dabei.
Als die Angestellten im Bistro dann weiter befragt werden, stellt sich heraus, der Mann, mit dem Carina früh morgens dort im Bistro am Antonplatz saß, der ist da kein Unbekannter. Man weiß zwar nicht genau, wie er heißt, aber er sei schon öfter mal da gewesen und habe ein Bier getrunken und er soll sogar mit dem Inhaber des Lokals befreundet sein.
Allerdings tut der Chef des Lokals bei seiner Befragung erstmal so, als hätte er gar keine Ahnung, um wen es geht und macht komplett dicht. Die Ermittler haben dann den Eindruck, dass er nicht ganz die Wahrheit sagt. Sie haben auch das Gefühl, dass er seinen Angestellten sogar nahelegt, nicht zu viel zu erzählen oder ihnen sogar verbietet, mit dem Polizisten über diesen Fall zu sprechen.
Aber jetzt haben die Ermittler endlich eine heiße Spur. Der Mann, mit dem Carina die frühen Morgenstunden verbracht hat, der könnte vielleicht auch ihr Mörder sein. Vielleicht ist er ihr gefolgt, als sie dann wirklich nach Hause wollte.
Und wenn man dann weiß, wer der Mann ist, dann ließe sich ja auch ganz schnell nachweisen, ob er der Täter ist oder nicht. Denn die Kriminaltechniker haben gute Arbeit geleistet.
Ja, denn trotz des Brandes und trotz der Löscharbeiten finden die Techniker in Carinas Wohnung DNA-Spuren und Fingerabdrücke, die zweifelsfrei vom Täter stammen müssen. Zum Beispiel an der Tatwaffe, am Hammer, an einer Wasserflasche und auch unter den Fingernägeln von Carina. Doch leider gibt es keinen Treffer in der bundesweiten DNA-Datenbank. Noch also ist der Mann für die Polizei ein Unbekannter.
Aber die Ermittler finden in Carinas Wohnung noch etwas, das diesem Fall jetzt eine entscheidende Wendung geben könnte. Einen Schlüsselbund. Keiner der Schlüssel daran passt an die Türen von Carinas Wohnung in Weißensee. Hat der Täter buchstäblich die Schlüssel zur Lösung des Falls am Tatort liegen gelassen? Uwe, wie viele Millionen Türen gibt es in Berlin?
Keine Ahnung.
Zu welchem Haus, zu welcher Wohnung gehören aber die Schlüssel von diesem Schlüsselbund? Die Ermittler können unmöglich an jeder einzelnen Tür probieren, wo diese Schlüssel passen könnten.
Das müssen sie auch gar nicht, denn an diesem Bund hängt auch noch ein kleiner rosafarbener Plastikanhänger. Ziemlich angekokelt, aber die Aufschrift lässt sich noch ganz gut lesen. Kösener Straße, Haupteingang steht da. Das ist wirklich mal Ermittlerglück, fast so, als hätte der Mörder seinen Ausweis am Tatort liegen gelassen.
Ja, aber auch nur fast. Erst einmal ist es ja nur eine Spur, die die Mordkommission nun in diese Kösener Straße führt. Die liegt gut 20 Kilometer entfernt von Weißensee auf der anderen Seite der Stadt, also im Bezirk Wilmersdorf, Ortsteil Schmargendorf. Eine ziemlich noble Gegend, eher ruhig, irgendwie ganz anders als dieses wuselige Weißensee rund um den Antonplatz.
Die Mordermittler lassen sich von den Schlüsseln Kopien anfertigen und machen sich damit dann auf den Weg in die Kösener Straße. Zum Glück keine sehr lange Straße, so 10 bis 12 große Mietshäuser gibt es dort, vorwiegend Altbauten. Mario Kost erzählt, wie die Geschichte jetzt weitergeht.
Wir sind also mit diesen Schlüsseln durch die Straße gelaufen und haben jede Haustür versucht, mit dem Schlüssel aufzuschließen. Und an der Kösener Straße Nummer 5 gelang es uns, die Haustür zu öffnen, und da war uns klar, wir sind hier richtig. Wir liefen dann auf den Hinterhof, in den Seitenflügel, fanden dort einen Briefkasten, wo ein zweiter Schlüssel passte, und letztlich eine Wohnung im Souterrain, wo der dritte Schlüssel passte.
Und genau an der Tür dieser Wohnung klingeln die Ermittler dann. Es öffnet ein noch sehr verschlafener junger Mann, schwarzes Haar, sportliche Figur, sein Name Carlos G.
Die Beamten betreten dann die Wohnung und stellen fest, dass Carlos G. gerade noch mit einer Frau im Bett gelegen hatte, offenbar seine damalige Mitbewohnerin. Mario Kors erinnert sich, was dieser Carlos für einen Eindruck auf ihn machte.
Wir haben Carlos wach gemacht. Er kam also schläfrig, stand schläfrig auf. Wir haben aber festgestellt, dass er Deutsch verstand und gebrochen Deutsch sprach. Aber seine Antworten auf unsere Fragen oder auf meine Fragen hin waren relativ karg. Er hat also wenig gesagt und ist dann auch schnell zur Dienststelle verbracht worden zur Zeugenvernehmung. Dort hat er sich auch ausgesprochen ruhig gezeigt, hat dort eine Geschichte erzählt, die wir ihm nicht abnehmen konnten. Er hat nämlich erzählt, dass er am Samstagabend gegen 21 Uhr, 22 Uhr losgefahren wäre, hat die Verbindung auch beschrieben, um zum Antonplatz zu fahren. Das stimmte soweit auch alles. Er will gegen 23 Uhr da gewesen sein. Hätte dort sich an einen Tisch gesetzt, es waren vielleicht drei Gäste dort gewesen. Er hätte seine zwei, drei Bier getrunken, hätte sich mit niemandem unterhalten, hätte die Bedienung nicht gekannt, die an dem Abenddienst hatte, und hätte dort auch keine Frau festgestellt und wäre dann gegen 1 bis 2 Uhr zurückgekehrt.
Den Beamten kommt das alles sehr komisch vor. Carlos G. wirkt nicht glaubwürdig. Er widerspricht sich häufig oder streitet alles ab. Er behauptet sogar, Carina gar nicht zu kennen. Als die Ermittler ihm dann ein Foto der Studentin zeigen, fragt er nur, und das ist jetzt ein Zitat, was ist das?
Er behauptet dann auch noch, er hätte seinen Schlüssel am Samstag irgendwo verloren. Er sei ja morgens um 7 aus dem Lokal am Antonplatz gegangen und hätte erst, als er wieder zu Hause war, festgestellt, dass der Schlüssel weg ist.
So, und wenn Sie jetzt aufgepasst haben, werden Sie gemerkt haben, da kann doch was nicht stimmen.
Genau.
Eben noch erzählt er, dass er zwischen 1 und 2 Uhr zu Hause in Schmargendorf war. Und dann erzählt er, dass er erst morgens um 7 das Lokal in Weißensee verlassen hätte. Das sind genau die Momente, auf die Ermittler bei Vernehmungen warten.
Diese Unstimmigkeiten, diese Widersprüche in den Aussagen wirken einfach enorm verdächtig. Die Ermittler machen aus der Zeugenvernehmung jetzt eine Beschuldigtenvernehmung.
Und das ist ein offizieller Vorgang. Darüber muss der Beschuldigte dann auch informiert und belehrt werden. Doch Carlos G. scheint das nicht zu kümmern. Er wirkt weiter auffallend ruhig und gelassen.
Ja, er nimmt sich sogar ein bisschen Bedenkzeit, erklärt sich dann aber bereit, auch ohne Anwalt weiter auszusagen. Er will allerdings keine Angaben zu seiner Familie machen.
Über den familiären Hintergrund von Carlos G. werden wir gleich noch sprechen, etwas ausführlicher. Doch zuerst bleiben wir bei der Vernehmung und dem, was zeitgleich passiert ist. Denn während Carlos verhört wird, durchsuchen Polizisten seine Wohnung in der Kösener Straße in Schmargendorf und finden weiteres Beweismaterial, unter anderem einen Slip von Carina, eine Fleecejacke, eine schwarze Jeans und ihre Digitalkamera.
Das sind erdrückende Indizien. Und das scheint jetzt auch Carlos zu begreifen. In der Vernehmung wird er jetzt mit der ganzen Beweislast konfrontiert.
Wir haben ihm dann vorgehalten, dass wir in der Wohnung Kösener Straße die Opferbekleidung gefunden haben. Und die Kamera des Opfers. Und haben ihr das vorgehalten. Und dann hat er gesagt, er möchte, dass die Vernehmung jetzt unterbrochen wird. Er fühle sich nicht wohl, er fühle sich erschöpft. Wir haben ihm dann 2 Stunden gegeben, um sich zu erholen. Und als wir uns ihn wieder geholt haben, hier an den Tisch gesetzt haben, sagte er, er wird jetzt nicht mehr aussagen, er möchte einen spanisch sprechenden Rechtsanwalt haben. Und damit war es das mit den Aussagen. Er hat ab da geblockt. Und damit war uns eigentlich klar, er ist der Täter.
Und dann stellt sich heraus, es gibt von Carlos G. zwar keine DNA in der bundesweiten Datenbank, aber er ist bei der Polizei doch kein Unbekannter. Denn schon einmal hat er eine Frau in tödliche Angst versetzt. Wer ist dieser Carlos G.? Er wurde in Nicaragua geboren, 1985. Das heißt, als er im Februar 2008 festgenommen wird, ist er 22 Jahre alt, nur 2 Jahre älter als Carina, sein Opfer.
Sein Vater ist im Bürgerkrieg gestorben. Seine Mutter wollte nichts von ihm wissen. Deshalb wurde er auch zur Adoption freigegeben. Und eine Frau aus Nicaragua, die aber schon lange in Deutschland lebte und mit einem Deutschen verheiratet war, hat ihn dann auch adoptiert. Carlos kommt aber erstmal nicht nach Deutschland, sondern er bleibt in Mittelamerika, und zwar bei der Verwandten der Adoptivmutter.
Dann aber ist er doch nach Deutschland gezogen zu seiner Adoptivmutter. Das war im Jahr 2000, da war er gerade 14. So richtig kam er aber nicht zurecht in dem fremden Land. Nach nicht einmal einem Jahr geht er wieder zurück nach Nicaragua.
Zwei Jahre später kommt er dann aber wieder nach Deutschland und diesmal nach Berlin und er bleibt diesmal auch. Seine Adoptivmutter hat mittlerweile einen neuen Freund, mit dem sie zwei Töchter hat und mit dem sie ein Café in Weißensee betreibt, nicht weit vom Antonplatz entfernt. Das gibt es heute allerdings nicht mehr.
Immerhin ist jetzt klar, welche Verbindung Carlos G. nach Weißensee hat. Vielleicht haben Sie sich beim Zuhören auch gewundert, warum der zum Biertrinken jedes Mal von Schmargendorf in ein Lokal ans andere Ende der Stadt fährt.
Carlos fängt in diesem Café seiner Adoptiveltern in Weißensee als Küchenhilfe an. Später ist er dann dort Hilfskoch. Sein Ziehvater besorgt ihm sogar ein Apartment in der Nähe. Dort wohnt er dann allerdings nur ein Jahr, denn es gibt Stress mit den Nachbarn. Einmal wirft Carlos sogar eine Fensterscheibe dabei ein. Danach kommt es dann auch zum Bruch mit seinem Ziehvater, der sich auch immer wieder darüber aufregt, dass Carlos einfach unzuverlässig und unpünktlich sei.
Nach dem Rauswurf in Weißensee zieht Carlos dann nach Schmargendorf. Und wie er dort eine Wohnung gefunden hat, ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Er hat nämlich relativ häufig die kleineren Stiefschwestern dorthin zur Schule gebracht, zur internationalen Schule. Und dort ist er einer Frau aus Ecuador begegnet. Marcia heißt sie. Die ist 41 Jahre älter als er und holte damals gerade ihre Enkelin von der Schule ab.
Tja, die beiden verstehen sich trotz dieses großen Altersunterschiedes einfach sehr gut. Carlos besucht die Frau öfter mal in ihrer Wohnung in der Kösener Straße und wird sogar zu Familienfeiern eingeladen. Dort begegnet er dann auch dem deutschen Schwiegersohn von Marcia und fängt an, für ihn zu arbeiten. Er schleppt Steine, rührt Mörtel an und so weiter, denn dieser Schwiegersohn baut gerade einen Luftschutzbunker aus. Und dieser Mann lässt Carlos dann als Untermieter in der Wohnung in der Kösener Straße einziehen, in der auch seine Schwiegermutter Marcia wohnt.
So, und jetzt nochmal ein kurzer Blick zurück. Wir haben ja vorhin gehört, als die Ermittler Carlos G. morgens in der Wohnung in der Kösener Straße überraschten, da lag er gerade noch mit einer Frau im Bett und diese Frau war Marcia. Wie genau die beiden zueinander standen, hat uns Ermittler Mario Koss erzählt.
Na, sie wirkte wie eine Frau, die sich so ein bisschen mütterlich um ihn kümmerte, die auch darauf achtete oder ihm sagte, trink nicht so viel, rauch nicht so viel, du wirst Alkoholiker. In dieser Hinsicht hat sie, glaube ich, da schon gewirkt und sie fand ihn auch immer nett, sympathisch, charmant und nie irgendwie gewalttätig. Er hätte gern Musik gehört und so in dieser Art. Also sie hat ihn im guten Licht dastehen lassen, hat ihn wahrscheinlich auch nur so kennengelernt. Und dann gab es zudem eben dieses Intimverhältnis, das war aber wirklich nur die Sache des Bettes, mehr nicht. Sie waren kein Paar und jeder ist seiner Wege gegangen.
Wir haben es gerade gehört, trink nicht so viel, sonst wirst du Alkoholiker. Alkohol scheint in Carlos seine düstere, aggressive Seite sogar zum Vorschein gebracht zu haben. Seine mütterliche Mitbewohnerin und Gelegenheitsgeliebte beschreibt ihn eher als ruhig, auch sympathisch und charmant. Aber wenn ihm etwas nicht passte, dann reagiert er mitunter sehr hitzig. Wir haben ja erwähnt, dass er bei Nachbarn in Weißensee diese Fensterscheibe eingeworfen hatte.
Ja, hitzköpfig, jähzornig, cholerisch, das beschreibt Carlos G. wahrscheinlich ganz gut. Vor allem, wenn er getrunken hatte, wurde er sehr unangenehm und bösartig. Das bestätigen auch frühere Kollegen aus der Küche und Mitbewohner. Dann wurde er aggressiv, er pöbelte, er randalierte und wurde aufdringlich und eben auch gewalttätig. Das haben wir ja vorhin schon angedeutet.
In einem Fall hatte eine Frau attackiert, mit der er ein Verhältnis hatte. Die beiden waren unterwegs und tranken in einem Lokal, aber als die Frau dann einen Bekannten traf und sich mit dem einfach nur unterhalten hat, da zettelte Carlos G. einen Streit mit diesem Mann an. Die Frau verließ daraufhin das Lokal, Carlos G. folgte ihr, stieß sie dann zu Boden und hat sie gewürgt. Die Frau hatte Todesängste und erstattete dann auch eine Strafanzeige, zog sie dann aber später wieder zurück.
Und vermutlich war es bei Carina ganz ähnlich. Doch hier gab es keinen Abbruch, kein Überleben des Opfers. Carlos G. hatte einen klaren Tötungswillen. Offenbar ist er ein Mann mit zwei Gesichtern. Ja, und dieses zweite Gesicht wird vor allem dann sichtbar, wenn Carlos G. Alkohol getrunken hatte. Dann kann er mit Zurückweisungen nicht umgehen, dann rastet er aus, wenn er seinen Willen nicht bekommt. Das ist auch der Eindruck, der vor Gericht entsteht.
Im September 2008, also 7 Monate nach der Tat, beginnt vor dem Landgericht in Berlin der Prozess gegen Carlos G. Bei den Verhandlungen zeigt sich immer deutlicher, Carina musste sterben, weil sie die Wünsche von Carlos G. nicht erfüllt hat. Er wollte sich etwas nehmen, sie sagte nein. Sie wehrte sich, er tötete sie. So sieht es auch der erfahrene Ermittler Mario Koss.
Das ist, war ein, für mich ein eiskalter, brutaler Mord mit einer Begehungsweise, die ich vorher nicht so erlebt hatte oder erfahren hatte. Nämlich Würgen des Opfers fast bis zur Bewusstlosigkeit. Erschlagen des Opfers von hinten mit einem Zimmermannshammer. Und dann das Entbrandsetzen des Opfers mit entsprechenden Gegenständen und Brandbeschleunigern, um die Tat zu verschleiern. Und das zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse und der Fantasien. Ich gehe nicht davon aus, dass dieser Mord geplant war. Was aber geplant war, war dieses beharrliche, dieses kontinuierliche Versuchen, das Mädchen betrunken zu machen, um es ins Bett zu bekommen. Und als dann Carina das nicht zuließ und offenbar geschrien hat, ist er vollkommen ausgerastet in seinem betrunkenen Zustand und hat sie dann entsprechend umgebracht.
Zum Prozess nach Berlin kommen auch Carinas Eltern aus Polen. Die Mutter der Studentin, die hat ein großes Foto von ihrer Tochter dabei und das stellt sie so vor sich auf den Tisch, dass es in Richtung des Angeklagten zeigt. Sie will, dass er sieht, was er angerichtet hat.
Doch bis zuletzt behauptet Carlos G., er sei es nicht gewesen. Und auch sein Verteidiger spricht von einigen Indizien, die gegen seinen Mandanten als Täter sprechen würden. Er plädiert deshalb auf Freispruch. Mordermittler Mario Koss hat damals selbst vor Gericht ausgesagt, für ihn war absolut klar, dass hier der Richtige auf der Anklagebank saß.
Grundlegend muss man, glaube ich, sagen, dass Verteidiger oder Rechtsanwälte gerne mal Indizien anführen, die dafür sprechen sollen, dass ihre Mandanten keine Täter sind. In unserem Fall habe ich keinerlei Indizien gesehen, die dafür sprachen, dass Carlos nicht der Täter war. Im Gegenteil. Es gab viele Sachen, die für ihn als Täter auch sprachen, nämlich materielle Beweismittel. Angesprochen haben wir die Schlüssel Kösener Straße, die in der Wohnung am Tatort gefunden worden sind. Wir haben das Tatwerkzeug, den Zimmermannshammer mit DNA vom Täter. Wir haben DNA vom Täter unter den Fingernägeln des Opfers. Wir haben DNA vom Täter an einer leeren Quellwasserflasche, die wir am Tatort gefunden haben. Wir haben Blut des Opfers an der Jacke des Täters, die er zur Vernehmung getragen hat.
Ja, auch die Richter haben keine Zweifel. Rund 10 Monate nach der Tat gibt es eine Entscheidung. Das Gericht verurteilt Carlos G. und zwar am Ende wegen Mordes, Brandstiftung mit Todesfolge in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung und wegen Diebstahls zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
Und eines sollten wir am Ende noch mal klarstellen, Elli. So brutal und so grausam der Mord an Carina allein schon war, es hätten noch mehr Menschen sterben können. Die Nachbarn in der Pistoriusstraße in Weißensee hatten am Ende schlichtweg Glück, dass es nur zu einem Schwelbrand kam. Etwas mehr Sauerstoff in der Wohnung, ein offenes Fenster zum Beispiel, und das Feuer wäre größer und gefährlicher geworden.
Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen, da geht's hier weiter mit einer neuen Folge.
Und da sprechen wir über ein Verbrechen, das 1994 im Kolbitz-Kiez in Berlin begann. Am 2. Weihnachtsfeiertag verschwindet ein 8 Jahre alter Junge. Später wird er tot auf einer Müllkippe in Brandenburg gefunden. Gehören die Täter zu einem internationalen Netzwerk, das Kinder entführt und missbraucht? 4 Jahre dauert es, bis die Täter gefasst werden. Mehr dazu in 14 Tagen.
Bis dahin alles Gute und wer noch mehr von uns hören will, kein Problem. Im Visier gibt es natürlich in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt und auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über gute Bewertungen und eine freundliche Rezension. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, und ein Gedanke darf am Ende jeder Folge nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon. Manuskript Tim Lindenau. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.